Stellt euch mal vor, ihr seid unter einem Pseudonym im Netz unterwegs. Ihr fühlt euch völlig unerkannt in dieser ganzen breiten Masse an Foren und Plattformen.
Mhm.
Und plötzlich kann euch eine KI für gerade mal eine Handvoll Dollar direkt mit eurem echten Leben verknüpfen. Mit eurer echten Identität.
Ja, das ist eine ziemlich unheimliche Vorstellung.
Absolut. Oder stellt euch einen anderen Fall vor. Ihr könntet eine hochkomplexe Bild-KI einfach, also quasi hacken, indem ihr völlig harmlose Bedeutungsketten so aneinanderreiht, dass das Modell seine eigenen Sicherheitsregeln bricht, ohne es zu merken.
Genau, da stehen wir technologisch nämlich gerade.
Exakt. Und damit ein enthusiastisches und herzliches Willkommen zur neuesten Ausgabe des LLM-Magazin am heutigen Montag, den 2. März 2026.
Hallo zusammen.
Es ist wirklich faszinierend, wie schnell sich die theoretischen Grenzen verschoben haben. Ich habe mich in den letzten Tagen extrem intensiv in der Tech-Welt umgesehen, habe recherchiert und massiv Daten gewälzt, um euch heute die absolut spannendsten Entwicklungen aus dem KI-Sektor mitzubringen.
Da hat sich ja einiges getan in den letzten Wochen.
Das kannst du laut sagen. Unsere Mission heute ist es, diese komplexen Tech-Sprünge greifbar zu machen. Wir sprechen über das Ende der Anonymität, über massive Fortschritte bei der Spracherkennung und über KI-Modelle, die plötzlich auf winzigen Geräten laufen.
Wenn man sich diese ganzen Entwicklungen im Detail ansieht, dann zeichnet sich ein sehr klares Bild ab. Das sind keine kleinen Updates mehr für Entwickler. Es geht um fundamentale Veränderungen.
Mhm.
Veränderungen, die direkt beeinflussen, wie es mit dem Datenschutz weitergeht, wie E-Commerce funktioniert und wie viel Effizienz wir eigentlich aus diesen Systemen herausholen können.
Dann lass uns direkt reinspringen. Mein erstes großes Thema aus der Recherche: eine aktuelle Studie der ETH Zürich zusammen mit Anthropic. Und ich muss sagen, das hat mich wirklich kalt erwischt.
Das De-Anonymisierungspaper.
Genau das. Mit ganz normalen, handelsüblichen Sprachmodellen können pseudonyme Online-Profile vollautomatisch realen Personen zugeordnet werden. Und das für ein paar Dollar. Das Konzept der Online-Anonymität ist damit doch eigentlich, also technologisch gesehen, tot, oder?
Ja, man kann es eigentlich so hart formulieren. Was an dieser Untersuchung der ETH so bemerkenswert ist, ist diese absolute methodische Kälte, mit der das System vorgeht. Die haben da eine dreistufige Pipeline aufgebaut. Der erste Schritt ist die Extraktion. Da liest das Modell nicht einfach nur Beiträge, es zieht hyperspezifische Metadaten heraus. Zum Beispiel erkennt das Modell, dass jemand einen Fachjargon nutzt, der total typisch für eine ganz bestimmte kleine Region ist.
Aha, okay.
Oder es kombiniert die Erwähnung einer Wetterlage an einem bestimmten Tag mit einem vagen Hinweis auf einen Arbeitsweg.
Es sammelt also quasi diese digitalen Brotkrümel auf, die wir selbst gar nicht als identifizierend wahrnehmen würden, wenn wir sie posten.
Richtig. Und dann kommt Schritt 2, die Suche. Das Modell gleicht diese extrahierten Eigenschaften mit riesigen Datenbanken ab. Aber der wirkliche Durchbruch, und das ist das Spannende, passiert im dritten Schritt, dem Reasoning.
Das ist dann das stärkere Modell, das nochmal drüber schaut, oder?
Exakt. Ein extrem leistungsstarkes LLM arbeitet hier wie ein Profiler. Es bewertet widersprüchliche Informationen. Wenn also jemand in einem Forum behauptet, in Berlin zu leben, aber dann extrem detailliert über einen speziellen Supermarktparkplatz in München schreibt,
dann gewichtet die KI das und merkt, dass Berlin wahrscheinlich gelogen ist.
Genau. Es wählt dann den wahrscheinlichsten Kandidaten aus.
Ich habe ja die Zahlen angesehen und die Trefferquoten sind Wahnsinn. In einem der Experimente wurden ungefähr 2/3 der Hacker-News-Nutzer korrekt identifiziert. Und selbst bei Reddit reichte oft schon eine Schnittmenge an Filmtiteln, über die Leute diskutiert haben, um sie in rund 2/3 der Fälle zu enttarnen.
Ja, das ist eine extrem hohe Quote für unstrukturierte Daten.
Aber ich habe mich gefragt, ist das auf Millionen von Profilen überhaupt skalierbar? In der Recherche hieß es, dass die Genauigkeit immer weiter steigt, je mehr Rechenzeit man dem Reasoning-Schritt gibt.
Und genau das ist der entscheidende Punkt. Bisher dachte man immer, Anonymisierung sei so ein starrer Schild. Einmal anonym, immer anonym.
Ja.
Die Studie beweist aber, dass De-Anonymisierung jetzt nur noch eine Frage von Rechenleistung ist. Steckst du mehr Compute rein, sinkt die Fehlerquote. Selbst bei Millionen Kandidaten.
Krass.
Stell dir das mal für den E-Commerce vor. Ein Online-Shop könnte anonyme Forenbeschwerden plötzlich mit echten Kundenprofilen im eigenen System verknüpfen. Das ist ein enormer Anonymitätsverlust und öffnet der Überwachung völlig neue Dimensionen.
Das ist echt unheimlich, wie geschickt die Modelle da logische Verbindungen ziehen. Aber interessanterweise, und das bringt uns direkt zum zweiten Thema, ist genau diese Fähigkeit, tiefe logische Verknüpfungen herzustellen, auch der Hebel, um diese KIs selbst auszutricksen.
Du spielst auf Semantic Chaining an.
Exakt. Semantic Chaining. Als ich das gelesen habe, dachte ich erst, es klingt total abstrakt. Aber im Grunde geht es darum, Bild-KIs über ihre eigene Logik stolpern zu lassen. Richtig?
Ja, das trifft es ziemlich gut. Es ist eine Methode, um die Beschränkungen und Sicherheitsfilter von Bildgenerierungsmodellen zu umgehen. Man darf nicht vergessen, dass diese Modelle nicht in starren Wenn-Dann-Regeln denken. Sie denken in Bedeutungen, also in Semantik.
Mhm.
Wenn das Modell darauf trainiert ist, den Prompt "Zeige mir den Bau einer explosiven Waffe" zu blockieren, dann blockt es das sofort.
Klar, da springt der Filter an. Aber wie zwinge ich das Modell dann dazu, das trotzdem zu generieren?
Indem man das Endziel gar nicht nennt. Stattdessen nutzt man eine Kette, also das Chaining, von völlig harmlosen semantischen Konzepten. Du bittest das Modell vielleicht, die chemische Reaktion von Haushaltszutaten in einem stark verdichteten, geschlossenen Gefäß zu zeigen.
Ah.
Jeder Schritt für sich ist harmlos, aber durch diese aneinandergereihten Bedeutungen wird das Modell gewissermaßen in eine logische Ecke gedrängt und generiert genau das verbotene Bild. Du hast den Begriff quasi semantisch eingekreist.
Wahnsinn. Man führt das System über Umwege ans Ziel. Aber mal weg von den Hackern. Wenn wir uns jetzt den E-Commerce oder das Marketing ansehen, wie können Unternehmen das denn legal und sinnvoll nutzen?
Im Marketing ist das ein gigantischer Hebel. Unternehmen kämpfen oft damit, dass Bild-KIs sehr generische und langweilige Bilder ausspucken. Wenn du ein Wohnzimmer mit unserem neuen Sofa anfragst, kriegst du absoluten Durchschnitt.
Weil das Modell quasi den Mittelwert aller Wohnzimmer generiert.
Ganz genau. Aber wenn ein Designer Semantic Chaining anwendet, reiht er ganz spezifische Beleuchtungskonzepte, Texturen und emotionale Trigger aneinander. Er zwingt das Modell durch diese spezifischen Bedeutungsketten zu einer einzigartigen, extrem hochwertigen Produktpräsentation.
Das heißt, man hackt nicht die Sicherheit, sondern die Kreativitätsgrenze der KI.
Perfekt zusammengefasst, ja?
Sehr geil. Wir nutzen also tiefe Logik bei Bildern. Aber auch beim Hören macht die KI riesige Sprünge. Das ist mein drittes großes Thema heute. Ich habe mir die neuesten Speech-to-Text-Benchmarks aus der Tech-Welt angeschaut. Und wir sind da auf einem Level, die KI hört uns quasi schon besser zu als wir uns selbst.
Die Spracherkennung hat wirklich einen massiven Sprung gemacht, besonders beim Kontextverständnis.
Die Zahlen sind absolut verrückt. Wir haben einen neuen Spitzenreiter, 11Labs Scribe V2. Die haben eine Wortfehlerrate von nur 2,3%.
Mhm.
Auf Platz 2 kommt Google Gemini 3 Pro mit 2,9% und ganz dicht dahinter Mistral VoxDraw Small mit 3,0%. Selbst der Vorgänger Scribe V1 ist mit 3,2% noch extrem gut dabei.
Das sind beeindruckende Werte.
Aber ich muss da mal kritisch reingrätschen. Wir reden hier von einem Sprung von 3,0 auf 2,3%. Ist das nicht einfach nur so eine kleine Spielerei für die Leaderboards der Entwickler? Macht das im echten Leben überhaupt einen Unterschied?
Ich verstehe, warum du das fragst. Es wirkt erstmal wie akademische Haarspalterei. Aber für Unternehmen ist das ein gigantischer Unterschied.
Okay, wieso?
Man muss wissen, dass die menschliche Fehlerrate beim Zuhören oft so bei 4-5% liegt.
Das heißt, die KI ist mit ihren 2,3% jetzt schon fehlertoleranter als ein Mensch.
Genau. Und jetzt nimm mal ein E-Commerce-Unternehmen, das Sprachassistenten im Kundenservice einsetzt. Wenn ein Kunde einen langen Satz sagt und die Fehlerquote bei über 3% liegt, hast du fast in jedem dritten Satz einen kritischen Fehler. Eine falsche Hausnummer, ein falsches Produkt.
Und dann muss der Bot nachfragen, der Kunde ist genervt und legt auf.
Wichtig, der Prozess bricht ab. Wenn du die Rate aber auf 2,3% drückst, bist du über einer magischen Schwelle. Plötzlich laufen lange Gespräche fast fehlerfrei durch. Die Effizienz im Kundenservice steigt drastisch an, weil die KI die Sprachdaten einfach verlässlich versteht.
Verstehe. Das summiert sich also extrem auf, wenn der Fehlerteufel nicht mehr so oft zuschlägt. Aber, und da komme ich direkt zu meiner nächsten Frage, wenn wir all diese Modelle haben, Profiling, Bildgenerierung, makellose Spracherkennung, das muss doch wahnsinnig viel Rechenleistung fressen. Wie können wir das noch bezahlen? In meinen Recherchen kam da immer wieder ein Begriff auf, Moats.
Ah ja, die Mixture of Experts. Das ist aktuell die cleverste Architektur, wenn es um gigantische Leistung geht.
Erklär mal. Wie funktioniert das? Weil ein klassisches Transformer-Modell aktiviert ja für jedes Wort das gesamte gigantische Netzwerk, oder?
Exakt. Das ist bei dichten Schichten so und extrem teuer. Bei MoriGs haben wir aber ein sogenanntes Routing. Lass uns das mal mit einer Klinik vergleichen. Wenn du mit starken Bauchschmerzen ins Krankenhaus kommst, gehst du ja auch nicht zu jedem einzelnen der 500 Ärzte im Gebäude gleichzeitig.
Das wäre extrem ineffizient und die Krankenkasse würde sich bedanken.
Eben. Stattdessen schickt dich die Anmeldung, also der Router, gezielt zu den Gastroenterologen. Und genauso funktioniert das Mixture of Experts-Konzept. Jeder Token, jedes Wort wird nur an ein ganz kleines Subset von Expertennetzwerken geschickt.
Das heißt, das Modell hat vielleicht hunderte Milliarden Parameter insgesamt, aber für einen speziellen Satz rechnet es nur mit einem Bruchteil davon.
Ganz genau. Modelle wie Quorn 3.5 oder Minimax M2 brechen damit gerade alle Rekorde. Für Unternehmen heißt das, sie können riesige Personalisierungsmodelle laufen lassen, die extrem schlau sind, aber die Rechenkosten bleiben niedrig.
Gigantische Leistung für kleines Geld. Das ist für Online-Shops natürlich der absolute Traum. Aber der nächste logische Schritt, den ich in der Tech-Welt gesehen habe, geht noch weiter. Wir nehmen die riesigen Serverfarmen komplett aus dem Spiel.
Du sprichst von Modellen auf Edge-Geräten.
Exakt. Wir packen massive KI auf winzige Geräte. Das NVIDIA Cosmos Ryzen 2B-Modell ist da mein bestes Beispiel.
Mhm.
Das ist ein Vision-Language-Modell. Es sieht und versteht also Bilder und ist jetzt für die Jetson-Reihe verfügbar. Also diese winzigen Edge-Geräte wie der AGX Thor, der AGX Orin oder der Orin Super Nano.
Und das läuft da über das VLLM-Framework?
Genau, mit einer interaktiven Web-UI direkt auf dem Ding. Wie revolutionär ist es bitte, ein Modell mit 2 Milliarden Parametern auf so einem kleinen Chip laufen zu lassen?
Es ist ein enormer Durchbruch. Wir hatten bei Videodaten immer das Problem der Latenz. Wenn eine Kamera in einer Fabrik ein Video in die Cloud schickt, die Cloud das analysiert und die Antwort zurückschickt, das dauert zu lange und kostet Bandbreite.
Und man braucht immer Internet.
Richtig. Aber dass Cosmos Ryzen 2B jetzt lokal auf so einem kleinen Jetson-Gerät läuft, ändert alles. Das Modell analysiert die Videoframes direkt vor Ort. Auf Edge-Geräten.
Für die Automatisierung im E-Commerce muss das ja der Wahnsinn sein.
Absolut. Stell dir ein Förderband vor. Die Kamera erkennt lokal in Millisekunden, ob ein Paket beschädigt ist, ohne ständige Cloud-Anbindung. Das ist extrem schnell, datenschutzkonform und super zuverlässig.
Wir haben echt schon eine riesige Bandbreite besprochen. Anonymität zweifellos, Semantic Chaining, Sprach-KI, MoS und jetzt KI auf der Brotdose. Aber um den inhaltlichen Bogen von diesem Deep Dive rund zu machen, habe ich noch einen letzten Punkt. Weil am Ende muss jemand diese ganze Software auch schreiben. Und da hilft uns KI nicht nur beim Coden, sondern sie erklärt uns den Code auch.
Interaktive Code-Erklärungen. Ein extrem wichtiges Feld.
Ja. Ich habe da ein anonymes Forschungsprojekt gefunden. Da haben Forscher mit Cloud Code ein CLI-Tool in der Sprache Rust gebaut, das Word Clouds erzeugt.
Rust ist ja nicht gerade einfach für KIs.
Eben. Und was ich so cool fand, als nerdiges Detail, die KI hat für die Platzierung der Wörter eine archimedische Spirale genutzt.
Aha.
Mit einer zufälligen Per-Wort-Winkelausrichtung, damit das Layout der WordCloud total natürlich aussieht. Das ist mathematisch schon ziemlich komplex.
Das zeigt, wie gut das Modell geometrische Konzepte in funktionierenden Code übersetzt. Aber das wirklich Spannende für die Praxis ist nicht die Spirale selbst.
Sondern?
Der Kern der Geschichte sind die interaktiven Erklärungen. Traditionell spuckt die KI Code aus und der Entwickler muss diese Blackbox irgendwie verstehen.
Was ewig dauert, wenn ein Fehler drin ist.
Genau. Durch Tools wie Cloud Code ändert sich das. Die KI nutzt jetzt Animationen und visuelle Tools, um den Code zu erklären. Ein Entwickler sieht Schritt für Schritt, wie der Ausführungsfluss funktioniert, wie die Spirale berechnet wird, wie der Sprecher belegt wird.
Das Verständnis für den Code wird also massiv verbessert.
Exakt. Das ist für E-Commerce-Unternehmen extrem wertvoll, wenn sie neue Funktionen planen und implementieren. Die Entwickler verstehen den generierten Code sofort und können ihn anpassen.
Wahnsinn, eine wirklich dichte Themenlage heute.
Ja. Und wenn wir das alles mal zusammenfassen, dann drängt sich mir ein letzter Gedanke auf, den ich den Zuhörern gerne mitgeben möchte.
Schieß los.
Wenn unsere Worte in Zukunft lückenlos und fehlerfrei transkribiert werden, wenn unsere Bilder semantisch extrem manipuliert werden können, wenn unsere Anonymität für $5 aufgelöst ist und all diese hochkomplexen Systeme lokal auf Geräten so groß wie eine Brotdose laufen, Wie definieren wir dann in Zukunft überhaupt noch den Begriff der digitalen Privatsphäre? Ein Gedanke, den man wirklich mal für sich selbst weiterdenken sollte.
Wow, das ist wirklich ein provokanter Punkt, der nachwirkt. Um diese heutige Folge in einem Satz zusammenzufassen: Wir sehen gerade live, wie KI nicht nur effizienter und günstiger wird, sondern auch eine nie dagewesene Präzision erreicht, die unseren Alltag und die gesamte Geschäftswelt radikal auf den Kopf stellt. Wenn ihr noch mehr rund um das Thema KI erfahren wollt, besucht die Website lmm-magazin.de. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.